Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Wir ermitteln in Sachen Geld. Wir wollen aufdecken, was Geld überhaupt ist. Wir wollen aufdecken, was Geld macht, was es mit uns macht und mit dieser Welt.
Denn Geld, so banal es auch klingen mag, regiert die Welt. Und wir möchten wissen, was uns da wie regiert. Dem wollen wir uns nicht einfach wie einem Schicksal ergeben.
Deswegen sind wir dem Geld auf der Spur. Wir ermitteln zu Geld und, wenn es sein muss, gegen Geld. Und wer mag, sei jetzt herzlich eingeladen, uns bei diesen Ermittlungen zu begleiten.
So, Eske, wir sind jetzt tatsächlich schon in Folge 7 angekommen. In der letzten Folge haben wir die neue Reihe Wert begonnen und haben dargelegt, wie Wert historisch und logisch in die Welt kommt. Und wir haben auch für heute angekündigt und versprochen, zu zeigen, wie es zugehen kann beim Tausch ohne Wert.
Ja, wir werden uns in Zeiten begeben, die vor dem Geld liegen und insofern auch vor dem Wert. Zeiten also, die insofern strikt wertlose Zeiten waren. Oder wenn man etwas milder sprechen will, eben wertfreie Zeiten. Und möglicherweise ja zu ihrem Glück. Wir reisen heute in der Zeit zurück. Wir geben uns zurück in die griechische Antike und machen uns die Freude, mit einem großen Denker zu sprechen, mit Aristoteles, und von ihm uns sagen zu lassen, wie es da zuging. Aber dann werden wir noch weiter zurückgehen, noch in die Zeit, und werden uns begeben nach Mesopotamien. Zunächst aber, vor allem, wollen wir anschließen an die letzte Folge Geld und Wert und werden uns überhaupt mal anschauen, wie das geht, ein Tauschen ohne Wert.
Folge 7, Teil 1. Tauschen ohne Wert. Wir haben festgestellt, dass Wert entsteht mit dem Geld. Und das heißt ganz konsequent und folgerichtig, dass eine Welt ohne Geld auch eine Welt ohne Wert wahr sein muss. Und du hast so schön im Auftakt gesagt, Eske, wertlose Zeiten. Natürlich ist das natürlich ein kleiner Gag auch von uns, weil wir genau wissen, was für eine Assoziation das weckt, wenn man von wertlosen Zeiten redet. Du hast gesagt, zum Glück vielleicht sogar für diese Menschen wertlos, und das noch viel bessere Wort getroffen, wertfreie Zeiten. Und das, müssen wir jetzt festhalten, ist eine historische Aussage, die wir hier treffen.
Ja. Und zwar, das wissen wir auch, treffen wir auf den Widerstand damit, dass man den einfach die Vorstellung hat, nein, ohne Wert kann es doch nie zugegangen sein. Die Menschen verbinden immer alles Mögliche mit Wert, und insofern kann man nicht davon sprechen, dass jemals die Welt für Menschen wertlos war, auch wenn wir das abmildern wollten mit wertfrei. Aber wir müssen uns da gleich mal als erstes diese Unterscheidung klar machen. Für Menschen ist ganz sicher schon immer alles Mögliche von Bedeutung gewesen. Unendlich vieles vermutlich war für die unterschiedlichen Menschen unterschiedlich wichtig. Es war schön für sie, erfreulich, begehrenswert. Natürlich eventuell auch das Gegenteil, erschreckend, also zu vermeiden. Aber sicher haben sie in dem Sinne immer schon ihre Wirklichkeit bewertet, haben sie das Unterschiedliche bewertet. Aber dieses Bewerten, nämlich etwas mit Bedeutung versehen, etwas erfreulich oder eben auch abschreckend findend, das hatte nie die Bedeutung, das behaupten wir. Es hatte nie die Form, sagen wir besser, dass diese Bedeutung, die man mit etwas verbindet, als Menge gedacht war, wurde, als ein mehr oder weniger, das sozusagen als jeweils immer Gleiches, unterschiedlich groß, unterschiedlich viel, in den unterschiedlichen Dingen oder Situationen auch oder in den anderen Menschen stecken würde oder mit ihnen verbunden würde. Also dieses Quantumwert, ein unterschiedliches Quantum, das sich in allem fände oder in allem hineingedacht würde, das wäre wert in dem Sinne, von dem wir sagen, das hat es nicht schon immer gegeben, sondern das kommt auf mit dem Geld. Und dem also wollen wir nachgehen, wenn wir jetzt untersuchen, ja, wie können wir überhaupt feststellen, dass in Zeiten vor dem Aufkommen des Geldes es ohne Wert zugegangen ist.
Und ich meine, du sagst ja genau richtig, also dass irgendetwas ein Urteil über etwas gibt, heißt noch lange nicht, dass es das Bewerten ist, wie wir es heute kennen. Ja? Und es hat nicht nur diesen Punkt, dass etwas Unterschiedliches auf was quantitativ Gleiches bezogen wird, sondern es hat auch das Moment, dass es etwas gäbe, was nur Wert an und für sich ist, etwas, was für Wert da stünde. Wenn wir jetzt aber so weit gehen wollen, unsere historische Aussage treffend, erst mit Geld ist Wert und Geld ist erst ab ungefähr 1600 und in Zeiten davor gibt es keinen Wert, dann haben wir als Ermittler eine Schwierigkeit, eine ganz besondere Anforderung. Denn wie um alles in der Welt können wir denn nachweisen, ja, dass es etwas nicht gab? Ja? Das gibt es ja auch in diesen wunderbaren Black Stories, ja, so wenn man was Fragen stellt, ermittelt und dann muss man etwas finden, was es nicht gab. Ja, wie denn? Ja, also wir müssten zum Beispiel den Nachweis erbringen, ein Wort gab es nicht. Wie soll denn das gehen? Ja, oder ein Begriff gab es nicht.
Das immerhin wäre eben ein Nachweis, wenn man zeigen kann, das Wort für die Sache hat nicht bestanden, dann gerade eben, wenn es um sowas geht, was unbedingt unser Bewusstsein, das Bewusstsein von Menschen erfüllt haben muss, wenn sie damit umgegangen sind. Und wenn also da ihr ein Wort dafür fehlt, heißt das, es hat sich nicht in dem Bewusstsein gefunden und hat insofern nicht existiert. Wir können uns natürlich jetzt immer, dann könnten wir uns auf den Weg machen und sagen, ja, hier finden wir nichts davon, hier finden wir nichts davon, aber wir können, haben immerhin unsere Fachleute, die also sehr umfassend die Überlieferung durchstudiert haben und können uns jetzt fürs Mittelalter, das ist ja die entscheidende Zeit, wo wir sagen, noch dort hat es kein Geld gegeben, können wir uns berufen auf den großen Medievisten Jacques Le Goff, der uns ja bestätigt, dass es dort keinen mittelalterlichen Geldbegriff gab. Jetzt also erstmal Geld. Er sagt eben, die Menschen des Mittelalters, einschließlich der Kaufleute, Kleriker und Theologen, hatten nie eine klare, einheitliche Vorstellung davon, was wir heute unter diesem Begriff Geld fassen. Das ist das eine, also kein Geld. Aber wir haben auch eben einen anderen Fachmann, auch Medievist, auch belesenst, er hat alle Dokumente, die sich zum Beispiel eben, wo irgendwas mit Münzen auftaucht, durchstudiert und untersucht und stellt fest, nochmal auffällig und grundlegend ist schließlich, dass man nirgends in den Dokumenten, also in dieser Masse von Dokumenten auf das Abstraktum trifft, das in heutigem Verständnis extrem geläufig und selbstverständlich ist, auf den Wert. Er stellt also fest, dort überall ist nicht die Rede von Wert. Und das ist doch ein Zeugnis, das seine Bedeutung hat. Wir haben den Nachweis, es von Geld gibt es keinen Begriff und es Begriff gibt entsprechend unserer Vorhersage nach auch keinen Begriff von Wert.
Es kommt allerdings noch eine weitere Schwierigkeit hinzu, dass alle möglichen anderen Aussagen dagegen sprechen. Aussagen, die Übersetzungen machen, Übersetzungen der Antike etwa, und alles Mögliche übersetzen mit Wert. Ich zitiere mal Eske aus einem modernen Wörterbuch, wo das lateinische Wort Pretium, ja, folgendermaßen übersetzt wird. Ich zitiere: Preis, Wert, Geldwert, Geld. Also, das ist ja wirklich auch irre. Also, dafür haben wir nicht mal ein Wort. Also ein Wort, das sowohl Preis sein soll, Wert sein soll, Geld wert sein soll und auch noch Geld. Also auch das allein schon ist irre, aber diese Aussagen gibt es. Jetzt will ich hinzufügen, das sind keine Zeugenaussagen. Also wenn jetzt so wäre, dass Aristoteles das sagen würde, hallo, Wert und so weiter und so fort, das gab es sehr wohl, könnten wir drüber reden. Nee, das sind natürlich Deutungen von heute. Wenn wir jetzt hier eine saubere Ermittlungsarbeit leisten wollen, brauchen wir spezielle Disziplinen. Wir bräuchten hier einen Philologen. Und unser Glück ist, wir haben einen, und zwar dich, Eske. Ja? Wir haben dich, und deswegen wirst du spätestens nachher, wenn wir zu Aristoteles kommen, auch nochmal wirklich tiefer reingehen in die Art und Weise, wie Worte zu übersetzen sind und was wir daraus für Rückschlüsse ziehen können.
Ja, aber bevor wir uns, worauf ich mich freue, unserem Aristoteles zuwenden und ihn als Zeugen aufrufen mal, müssen wir uns klar machen, nochmal diesen Widerstand, den der Gedanke uns insgesamt bietet, es könnte ohne Wert zugegangen sein. Denn es gibt ein ganz klares Argument, so wird es jedenfalls aufgefasst, ohne Wert ist doch kein Tausch möglich. Wie soll man denn tauschen, wenn die Dinge keinen Wert haben? Dann, das klappt doch nicht. Das ist ein Argument, das auch von marxistischer Seite kommt. Natürlich in dem Interesse, also Wert muss einfach schon bei einem Tausch da sein, nämlich in Form einer Wertsubstanz, Arbeit. Und wenn Arbeit da ist und die muss ja schon irgendwie immer da gewesen sein, und Wert sein soll, dann muss auch der Wert da sein. Also, und darauf erst kann dann der Tausch aufbauen. Also, es ist eine rhetorische Frage, wie soll denn getauscht werden können, wenn die Dinge keinen Wert haben? Und das wollen wir uns eigentlich, kann man sich eigentlich sehr leicht schon mal anschauen. Denn die Verwechslung ist da einfach nur wieder tauschen mit einem Tauschgeschehen, das eine ganze Tauschwirtschaft ausmacht, eine Tauschgesellschaft. Dort tatsächlich können wir, sagen wir ja auch, da muss es mit Geld zugehen und muss es insofern mit Wert zugehen. Aber vorher geht ein Tausch ohne Wert nicht? Ist das nicht möglich? Aber ja.
Ich meine, nehmen wir einfach mal als Beispiel Kinder. Wir müssen ja nicht mal zurückreisen. Ja? Kinder, die Sammelkarten haben. Wir hatten früher diese Panini-Hefte natürlich. Ja, du bestimmt auch, Eske, oder? Ja. So die ganzen Panini-Hefte und da wird getauscht und da hast du denn einen, der kommt nicht, der Maradona, und du willst den haben und die anderen haben vielleicht den Maradona und du hast dafür irgend so einen Spieler, der eigentlich nicht so berühmt ist, aber der andere hat den nicht und so weiter. Und dann kommen wir als Kinderchen dahin und überlegen zu tauschen. Ist ja sinnvoll. Und der eine hat, was der andere braucht, und der andere hat, was der eine braucht. Die Tauschverhältnisse indes werden verhandelt. Ja? Also, wenn ich den Maradona habe, habe ich das Gefühl, oh, der Maradona, der ist so selten und so weiter. Da will ich aber drei Karten und so weiter und so fort. Und da wurde munter getauscht und getauscht und getauscht. Aber was sich nie ergeben hat, war Bezug auf irgendeine Art von gemeinsamen Dritten. Oder, was sich nicht ergeben hat, war auch nicht, dass es immer gleiche, ineinander zu verrechnende Relationen gab. Mal wurde eine Karte für drei, dann wurde es für fünf getauscht, dann wieder andersrum und so weiter und so fort. Das ist ein absolutes Gewirr. Und warum? Weil ja jeder Tausch hier völlig unterschiedlichen Bedingungen unterliegt. Ja? Es ist so, dass die Tauschvorgänge nicht zusammenhängen. Es ist nicht so, dass ich sage, gucke mal, man kann den Maradona für 1,95 Euro dort kaufen. Ich gebe dir nicht 1,95 Euro. Oder es ist ganz klar festgelegt, ich weiß, wie ich an meinen Maradona komme. Ja, sondern überhaupt nicht. Das ist nicht Existenz, sondern ich stehe einem Menschen ganz konkret, in dem Fall einem Kind gegenüber, ich auch als Kind. Und wir versuchen zu überlegen, was könnte wie, wo, wie passen. Und das heißt ja eben auch, dass hier die gesamten Relationen nicht mindestens miteinander übereinstimmen. Also würde man dann versuchen, daraus etwas zu machen wie, was ist der Wert des Maradona? Du kommst zu nichts. Du kommst zu nichts. Ja, mal drei, mal vier, mal fünf, mal sechs Karten, mal die, mal die, mal die. Nee, es geht ja konkret um die. Der Maradona wird ja getauscht gegen das und das, aber niemals gegen das und das. Du kommst niemals zu Relationen. Und niemand stellt sich 1,95 Euro dabei vor. Aber was uns gelungen ist, als Kindern, wir konnten tauschen.
Eben. Es ist eigentlich kindisch einfach. Aber jetzt kann man ja natürlich einwenden, ja, das ist ja auch ein kindisches Beispiel. Wenn es ernst zugeht mit Tausch. Nein, genau so, wie es in diesem Kinderbeispiel ist, genau so ist die erforschte Wirklichkeit weltweit. Ethnologen haben da viel zusammengetragen und es gibt auch einen Sozialanthropologen, der das dann mal speziell in dieser Hinsicht untersucht hat, nämlich wenn, in welchen Relationen die unterschiedlichen Dinge hier getauscht werden, dann bei anderen Gelegenheiten eben ein Ding A gegen drei Dinge B, C, D oder zwei von dem gleichen gegen sieben andere, je nachdem, wer da tauscht, mit wem, wie, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ergibt sich dann schon eine feststellbare Relation von Mengen des einen und des anderen Dings. Aber wenn man dann die unterschiedlichen Gelegenheiten vergleicht, dann ergibt sich immer ein Ergebnis. Das hat der Anthropologe Marshall Sahlins festgestellt, der das wirklich diese Herkulesaufgabe da auf sich genommen hat, das alles zu untersuchen. Er spricht vom archaischen Austausch, was ich durchaus insofern angemessen finde, weil es eben ein Austausch ist vor dem Geld, also in einer alten Form des Austauschs. Und er sagt, charakteristisch für den archaischen Austausch ist die Unbestimmtheit im Verhältnis der getauschten Größen. Bei unterschiedlichen Transaktionen werden Güter in unterschiedlichem Verhältnis gegeneinander getauscht. Also so, dass eben irgendwie das Gleiche, das eine Mal zum Beispiel mit nur zwei Ballen Textilien und in einem anderen Zusammenhang mit fünf Ballen jeweils von demselben Textil erwidert werden. So. Weiter. Trotzdem werden die Güter von den Beteiligten bewusst für vergleichbar angesehen. Immer unterschiedliche Mengen, aber vergleichbar. Und solche Unterschiede in den getauschten Größen ergeben sich innerhalb des gleichen Zeitabschnitts, am gleichen Ort und unter den gleichen wirtschaftlichen Bedingungen. Also, und das alles trotz angestrengtester Bemühung der modernen Gelehrten, in diesen Tauschvorgängen feste Tauschkurse festzustellen. Sie wollten das unbedingt ausfindig machen. Und auch Sahlins ist davon nicht frei. Trotzdem muss er sagen, ich zitiere nochmal, es ist praktisch unmöglich, aus irgendeinem ethnografisch aufgenommenen Korpus von Transaktionen gängige Tauschkurse abzuleiten. Der Ethnograph wird daraus schließen, dass die Leute ihre Güter nicht mit fixen Werten versehen. Wir müssen noch genauer sagen, der Ethnograph sollte daraus schließen, dass die Leute ihre Güter nicht mit Werten versehen haben. Nicht nur mit fixen Werten, überhaupt nicht mit der Vorstellung von Wert. Das ist das. Wir haben also diese kindliche, einfache Möglichkeit, ein Ding je nach Gelegenheit mit so und so vielen anderen zu tauschen, haben wir wissenschaftlich festgestellt als das, was sich überall feststellen lässt, wo es noch nicht mit Geld zugeht, in diesem, in dem Sinn, archaischen Verhältnis.
So, jetzt ist unser Teil 1 ganz schön lange geworden. Und eigentlich muss man sagen, warum? Denn wir reden ja gegen Wahnsinnige an. Ja, wir behaupten, dass jeder Mensch, der überall Wert zieht, wo ein Tausch ist, ein Wahnsinniger ist. Warum? Weil dieser Mensch etwas in etwas hineinsieht, was es dort nicht gibt. Und gegen Wahnsinnige mit vielen Worten anzureden, ist vielleicht gar nicht sinnvoll, Eske. Gleichwohl ist es wichtig für die, die bereit sind, von dem Wahnsinn zu lassen, zu sagen, lass uns das mal anders anschauen. Vielleicht ist Tausch doch möglich. Eben ohne Wert haben wir diese Vorarbeit gemacht. Und wir kommen jetzt zu einem Menschen, der ganz sicher nicht wahnsinnig war, Aristoteles. sondern einer der hellsten Köpfe der Antike. Und wenn es dort Wert gab, der muss ihn gefunden haben. Ich bin dafür, wir gehen jetzt zu Teil 2, zu Aristoteles.
Aristoteles also, ein Mann, der in der Antike lebt, klar. Und zwar im 4. Jahrhundert vor Christus, 384 bis 322. Und wer eine berühmte Zahl im Kopf hat, nämlich die 333 bei Issos-Keilerei, weiß, dass das also auch die Zeit ist, in der ein Alexander der Große lebt, ein Herrscher, der tatsächlich Aristoteles als seinen Lehrmeister bekommen hatte. Also bis dahin umgekehrt ist also Aristoteles auch aufgestiegen zu dieser Lehrtätigkeit. Er war Makedone, so wie Alexander und sein Vater Philipp. Gut, aber er kommt nach Athen und gründet dort eine Philosophenschule, die berühmten Peripatetiker dann. Und er schreibt zwar auch für großes Publikum, aber von diesen Schriften haben wir wirklich nur ein paar Fragmente überliefert. Viel mehr haben wir von den Schriften, die er für diese Schule selbst, also für innen geschrieben hat. Und der Begriff für solche inneren Schriften ist griechisch eisoteros. Das sind also esoterische Schriften, wie wir heute sagen würden, beziehungsweise eben, wie wir heute nicht sagen würden, denn dieser Begriff hat sich ja dann geändert. Also, aber das sind die Gedanken, die für die Fachleute sozusagen von innen zuständig sind, die sich damit auskennen, von denen er dann eben Aristoteles auch wirklich Mitdenken erwarten kann. Er durchmisst mit seinen Schriften wirklich jedes Wissensgebiet seiner Zeit und unter anderem eben auch den Tausch, den Handel. Berühmt ist Aristoteles heutzutage dafür, er wäre der erste große Geldphilosoph gewesen und auch noch Geldkritiker wird ihm zugute gehalten. Jetzt verträgt sich das nicht mit unserer Feststellung, dass es Geld zu seinen Zeiten nicht gegeben hat. Und wir schauen aber, um zu zeigen, um zu sehen, wie er da beim Tausch umgeht, was er dabei denkt, inwiefern sich das irgendwie mit der Vorstellung von Geld und eben vor allem jetzt mit der Vorstellung von Wert vertragen würde. Es gibt zwei große Stellen, in denen er vorgeblich eben von Geld handeln soll. Heute machen wir mal die eine, bei einer anderen Gelegenheit, sicher kommen wir noch auf die andere zu sprechen. Heute widmen wir uns der Ethik, der sogenannten nikomachischen Ethik. In der geht es als Hauptthema selbstverständlich um die Gerechtigkeit, ums richtige Handeln, Ethik und dafür natürlich um die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt im Griechischen Ise, eigentlich Gleichheit. Wir kennen das in Zusammenhang, Zusammensetzungen mit Iso, Baren oder was, ja, also was gleich ist. Ise, die Gleichheit. So, Gleichheit heißt es aber nicht die Forderung, alle Menschen sollen gleich, sondern dass zwischen den Menschen, je nachdem, was sie verbrochen oder was sie, worin sie sich verdient gemacht haben, dass dem Ausgleich eben geleistet wird. Das heißt, eine Gegenleistung ist immer verpflichtend nach dieser Vorstellung der Gerechtigkeit, persönlich verpflichtend. Wenn ich etwas verbrochen habe, muss ich Ausgleich leisten. Wenn ich etwas für die Gemeinschaft Sprießliches geleistet habe, gilt auch da eben die Notwendigkeit einer Gegenleistung. Wie wichtig er, also Aristoteles, hier zu der Zeit als Athener das hält, beschreibt er. Darum wird auch das Heiligtum der Chariten, das sind die Göttinnen des Dankes, darum wird auch das Heiligtum der Chariten an Orten errichtet, wo man ständig vorbeikommt, damit Gegenleistung sei. Man trifft an Orten, wo man eben immer ist, sieht man die Chariten, damit man ganz besonders dringlich daran erinnert wird, wie wichtig sie sind. Denn die Gegenleistung, schreibt Aristoteles weiter, die gehört zur Charis, zum Dank. Wer einem gefällig gewesen ist, dem muss man Gegendienste erweisen und man muss ihm auch zuerst und von sich aus gefällig sein. Also nicht nur eins gegen das andere, sondern grundsätzlich ist man ihm verpflichtet. Ich denke, besser lässt sich das Prinzip einer Gemeinschaft gar nicht ausdrücken, einer Gemeinschaft, die auf der wechselseitigen persönlichen Verpflichtung aufgebaut ist. So, und nach diesem selben Prinzip bestimmt sich jetzt auch bei Tausch und Kauf ein gerechter Ausgleich. Den beschreibt Aristoteles so, und zwar unmittelbar an den vorher zitierten Absatz anschließend. Eine Gegenleistung beim Tausch. Eine Gegenleistung nach Proportion oder nach einer Diagonalen ergibt sich durch Verbindung der beteiligten Größen. So, also es ist richtig wie so eine etwas geometrische Konstruktion. Das Wort für Proportion kann eben auch Diagonale heißen. Und jetzt kommt es darauf an, welche Größen werden bei einem Tausch, der nach dem Prinzip der Gegenleistung funktioniert, denn überhaupt berücksichtigt. Das gibt Aristoteles so an. Zum Beispiel sei A, erste Größe, ein Baumeister, also ein Mensch mit seiner Fähigkeit. B sei ein Schuster, ein anderer Mensch. C ein Haus, also das, was ein Baumeister bewerkstelligt. Und D ein Schuh, also das, was ein Schuster bewerkstelligt. Aristoteles weiter. Nun soll der Baumeister vom Schuster dessen Werkstück bekommen, Schuhe, und ihm dafür das seinige Haus als Gegenleistung überlassen. Und wenn dabei die Gleichheit nach Proportion bestimmt wird und der Ausgleich, der nötige Ausgleich, damit es gerecht ist, und der Ausgleich danach stattfindet, so geschieht das Gesagte. Dann ist ein gerechter Ausgleich getroffen. Also, wenn die Gleichheit nach Proportion bestimmt wird. Wenn aber nicht, so ist keine Gleichheit und es gibt kein Zusammenleben, das Bestand hat. Ein starkes Wort. Also so wichtig ist hier der Ausgleich. So, ich glaube, wir müssen uns diese Konstruktion durchaus nochmal bildlich vor Augen führen. A, Baumeister, B, Schuster. Wir haben also zwei beteiligte Leute, Personen. Und die, das wird jetzt auch noch bei Aristoteles weiter ausgeführt, also das besteht kein Zweifel, die stehen in einem Verhältnis der Ungleichheit. Zwischen den beiden kann man sozusagen jetzt die Proportion feststellen in Form einer Diagonalen. Diagonal, sozusagen eine Schräge, sagen wir, der Baumeister wird etwas mehr geachtet als der Schuster, der etwas weniger geachtet wird. So, was hat das jetzt für den Austausch, für den Tausch und Kauf zu sagen? Diese Proportion wird genommen und jetzt umgekehrt für die Werkstücke angesetzt. Also je angesehener der Baumeister gegenüber dem Schuster ist, umso mehr Schuhe hat er dem Baumeister zu leisten für dessen Haus. Und eben umgekehrt eben umso mehr kann der Baumeister also Schuhe erwarten. So, das ist die Erklärung von Aristoteles, wie ein Tausch auszusehen hatte. Und zwar so wichtig, dass er sagt, nur wenn das berücksichtigt wird, ist überhaupt ein Zusammenleben möglich.
Ihr merkt schon, wer bei uns der Aristoteles-Profiler ist. Eske, vielen Dank. Das war uns ja auch ganz wichtig, dass wir es hier einmal am Stück darstellen. Und wenn wir das uns wirklich kaum vorstellen können, dass ein Preis bestimmt wird, nicht aufgrund dessen, worauf sich jetzt zwei einigen, bezogen auf das, was sie austauschen, ja, also in dem Fall ihre Gewerke, sondern noch eine Rolle spielt, wer wie zueinander als Person steht, welches Ansehen man hat, dann lässt sich damit überhaupt nicht irgendeine Art von Preis errechnen, wie man heute Preise errechnen könnte. Ja, also es ist durch die Beteiligung von unterschiedlichen Größen zugleich, die ja qualitativ sind, ja, und nicht irgendwie rein quantitativ, kann selbst ein Aristoteles nicht anfangen, Rechnungen anzustellen, sondern muss irgendwelche geometrischen Bilder bemühen, um zu sagen, irgendwie so müssen wir uns vorstellen, dass die dann am Ende zu etwas kommen, was gerecht ist, ja? Was lustigerweise gleich ist, ja, ganz anderer Begriff von Gleichheit wie wir, ne? So, das ist ja gerade die Ungleichheit, die wieder in irgendeine Art von geometrischer Balance zu bringen ist. Und so lässt sich nie und nimmer ein für alle Mal irgendwas für Haus und Schuh, irgendeine Art von Preis feststellen, auf den man sich verlassen kann. Beim nächsten Mal kommt man wieder und sagt, hey, das hat doch das und das gekostet. Ganz, ganz im Gegenteil.
Ja, es geht hier also nicht um Wert. Wenn Aristoteles hier von Werten ausgehen würde, die das Haus hat und die Schuhe haben, dann könnte er das sofort aussprechen und dann würde er das aussprechen. Er tut es aber nicht. Er greift zu dem Bild und für der Diagonalen und das genügt auch. Er hat nicht irgendwie das Gefühl, ja, schade, dass ich sie hier jetzt nicht in Zahlen angeben kann. Nein, nein. Der Gedanke ist keiner, der in Zahlen den beiden beteiligten Leuten einen Wert zuschreibt. Baumeister ist 7 wert und der Schuster nur 3. Und sowas könnte Aristoteles, der nun weiß Gott sich auch mathematisch bestens auskennt, natürlich aus dem Ärmel schütteln, sowas aus der Toga schütteln. Und das macht er aber nicht und er braucht das nicht. Es geht nur darum, zu beschreiben, wie dieser Preis zustande kommt. Wir können durchaus davon sprechen, natürlich, dass das eine, der Preis, also die Schuhe Preis sind für das Haus oder umgekehrt, das Haus Preis für die Schuhe. Vom Preis können wir sprechen. Wir können aber offensichtlich nicht davon sprechen, dass Aristoteles hier auf irgendeiner Seite Wert sehen würde. Wir müssen sogar im Gegenteil sagen, mit dieser Art proportionaler Bestimmung würde sich die Vorstellung von Wert überhaupt nicht vertragen.
Und auch hier wieder finde ich wichtig, dass wir das, was wir schon erarbeitet haben, nochmal uns anschauen. Wir reden bei Geld nicht von Dingen und auch bei Wert nicht von irgendwas Festen, was irgendwie materialisierbar wäre, sondern wir reden von menschlichen Beziehungen. Wir reden von Gesellschaft. In einer Tauschgesellschaft, ja, ist eben Folgendes gegeben als Konsequenz. Es ist gegeben, dass die Menschen vollkommen von ihren Beziehungen abstrahieren, sogar abstrahiert sind. Es gibt keine persönlichen Verpflichtungsverhältnisse. Es spielt keine Rolle, wer mit wem was wie tauscht. Es ist vollkommen gleichgültig. Und hier sehen wir bei Aristoteles, dass es eine große Rolle spielt, wer mit wem tauscht. Das heißt, das Phänomen von Wert ist einerseits anzugehen als eines, dass wir im Tauschgeschehen ermitteln können müssen, dass die Menschen reflektieren können, aber dass auch mit der gesamten Art von Versorgung, von der Art und Weise, wie die Menschen zueinander stehen, eine Rolle spielt. Und ein Faktor von Wert ist eben, dass die Menschen vollkommen ihrer persönlichen Verpflichtungsbeziehungen beraubt sind oder befreit sind, wenn man so schön reden will. Und insofern gibt es hier keine Bestimmung von Wert. Selbst wenn man jetzt noch rumspielen würde und sagen würde, doch, kann man doch machen, es gibt eine Bestimmung von Wert zwischen den Dingen, ja, zwischen diesen zwei Gewerken und dann kommt noch ein Faktor dazu, das eben noch eine Rolle spielt, wer mit wem tauscht. Ja, selbst wenn das so wäre, würde er es doch so beschreiben. Der Mann ist doch nicht blöd. Dann würde er genau das sagen, guck mal hier, das ist eigentlich der Preis, Wertbestimmung, es kommt noch Faktor 1,5 hinzu. Macht er nicht, weil es eben nicht der Fall ist. Das wäre unsere Aussage an dieser Stelle.
Ja, und wir schauen uns auch nochmal was anderes an, auch wie auch so ein Tausch beschrieben ist. Ein sehr schönes Stück bei Herodot, dem also sogenannten Vater der Geschichtsschreibung, lebt ziemlich genau 100 Jahre vor Aristoteles und erzählt in seinen Historiae von den Karthagern, die regelmäßig ein Volk an der nordafrikanischen Atlantikküste aufsuchen, um mit diesem Volk Waren zu tauschen. Und jetzt zitiere ich einmal diesen schönen Absatz. Wenn sie, also die Karthager, zu denen kommen, entladen sie ihre Waren, legen sie nebeneinander am Ufer aus, gehen wieder auf die Schiffe und machen Rauch. Die Einheimischen sehen den Rauch, gehen zum Meer, legen für die Waren Gold hin und ziehen sich wieder zurück, weit weg von den Waren. Die Karthager kommen aus den Schiffen, um nachzuschauen, und wenn ihnen das Gold den Waren angemessen erscheint, nehmen sie es und entfernen sich wieder. Erscheint es ihnen dagegen nicht angemessen, gehen sie zurück auf die Schiffe und bleiben dort, während die anderen hinzukommen und weiteres Gold hinlegen. So lange, bis die Karthager einverstanden sind. Das heißt, bis die Karthager dann eben tatsächlich das Gold nehmen und die Waren lassen. Keine der beiden Seiten leistet sich dabei ein Unrecht, denn weder rühren die Karthager das Gold an, bevor es ihrer Schätzung der Waren entspricht, noch rühren jene die Waren an, bevor die Karthager das Gold genommen haben. Eine schöne Szene. Am Schluss heißt es, also die Karthager rühren das Gold nicht an, bevor es ihrer Schätzung der Waren entspricht. Selbstverständlich werden wir in den üblichen Übersetzungen dieser Stelle finden, dass hier von bevor es dem Wert der Waren entspricht finden. Oder bevor es den Wert der Waren hat sogar, solche Vorstellungen. Aber die Wortwahl ist völlig eindeutig. Es ist die Schätzung. Also hier geht es allein darum, hat man ein Gefühl, Gold und Waren liegen einander, nebeneinander. Man achtet sich und hat dann eben das Gefühl, ja, das jetzt entspricht dem. Da wird nichts von Wert angegeben. So, dieses Gold hat den und den Wert, die Waren haben den und den Wert, sondern es gibt diesen wunderbar gelingenden Tausch allein aufgrund der Schätzung des einen Dinges gegenüber dem anderen, selbst wenn die Beteiligten sich nicht zu Gesicht bekommen.
Hier, wunderbares Beispiel, haben wir jetzt keine persönlichen Verpflichtungsverhältnisse, wir haben keine irgendwie eine Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft, in der die zusammenleben würden. Was wir vorhin noch beim Aristoteles hatten. Wir haben also einen Austausch zwischen Personen, die miteinander nicht direkt irgendwie verbunden sind, die nur an der jeweiligen Sache des anderen interessiert sind. Also insofern ein wunderbar historisches Beispiel von der Reihenform. Hier geht es wirklich tatsächlich nur um die Dinge, die getauscht werden. Die brauchen dafür kein gemeinsames Drittes. Also weder hätten sie irgendetwas, weil sie ja gar nicht im Verbund miteinander leben, ja, noch braucht man in diesem Moment das Austauschen gemeinsames Drittes, sondern wird so lange was weggenommen, hinzugefügt und so weiter, bis sie sich einig sind. Ja, bis sie sich einig sind. Was sehr schön an dem Beispiel ist, das könnten vielleicht heute auch mal so, wenn so Drogen gegen Geld ausgetauscht wird, wenn immer alle mit Waffen auflaufen und so weiter und wenn man sich ja nicht trauen kann. Was hier sehr schön ist, dass dieses Beispiel hat was von Vorsicht und von Rücksicht. Also Vorsicht im Sinne von, ich will nicht direkt in Kontakt treten, weil ich so nicht so sicher bin, wie behandeln die mich. Deswegen zieht man sich zurück. Aber es hat auch Rücksicht. Ja? Deswegen würde es heute mit den Drogen nicht funktionieren. Die würden die Drogen wegnehmen und gehen wahrscheinlich. Ja? Aber es hat was von Rücksicht, dass man wirklich aufeinander Rücksicht nimmt und nur wenn beide Seiten es akzeptieren, nicht einfach das nur wegnimmt, geht man wieder friedlich auseinander. Und diese Rücksicht kann man einfach nur so deuten, hat damit zu tun, dass sie an fortwährenden Tausch auch interessiert sind, dass er auch in Zukunft möglich ist. Denn es gäbe, wenn ich dir die Sachen einfach wegnehmen würde, die du da schön hingelegt hast, dann legst du beim nächsten Mal nichts mehr hin. Ja?
Das ist sicher.
Und das ist aber jetzt nur eine Nuance, die ich einfach fein finde, dass eben auch Tausch möglich ist zwischen, in dem Falle, am Rändern von Gemeinwesen, die miteinander nicht mal direkt in Kontakt treten wollen. Was wir aber nicht finden, und deswegen nochmal auf den Punkt zurück, wir finden weder irgendwie ein Geld, das dazwischen kommt, noch irgendeine Art gemeinsames Drittes dazwischen kommt, sondern die machen so lange hin und her, wie es für sie jeweils passt. So, und beide gehen dann raus und sagen, ja, passt so für mich. Aber mehr auch nicht. In unserem dritten Teil reisen wir nach Mesopotamien. Das ist eine Gegend, die liegt ungefähr dort, wo heute Irak und Syrien sind. Teile liegen auch im Iran und in der Türkei. Wir reisen weit in der Zeit zurück, weil es geht hier wirklich um mehrere tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und da hat sich Erstaunliches wohl ereignet. Denn bei Ausgrabungen, wurden so Lehmplättchen gefunden. So Lehmplättchen, die wahrscheinlich frisch in Lehm waren, und dann wurde was eingeritzt und dabei Sachen verzeichnet. Also es gab schon eine Schrift, und auf den Lehmplättchen wurden Dinge verzeichnet, die eine Rolle spielen. Die Schrift, Keilschrift meines Wissens, ja, wurde irgendwann mal entschlüsselt. Und die Entschlüsselung dieser Schrift ergab wirklich Erstaunliches. Denn dort war von wirtschaftlichen Vorgängen die Rede. Also wirtschaftlich aus unserer Perspektive, da wird von Leihe gesprochen, ja, von Verdingung, also wie jemand für irgendeine Art von Leistung irgendwie eine Gegenleistung kriegen soll, von Handel, ja, es geht um Zahlungen, ja, auch interessant, oder manchmal auch um Rückgabe von geliehenem Gut, was, so wird heute rekonstruiert, eine Rolle spielte, denn wenn die Ernte kam, kurz davor, wurde bei manchen Einheiten irgendwie dann auch die Nahrung knapp, dann wurde festgehalten, wenn eine andere Einheit irgendwie dann Nahrung denen geliehen hat, wann und wie es zurückzugeben ist. Manchmal gab es auch sowas wie einen Preis sogar dafür, also im Sinne von, dass man einen Zins hat, dass man irgendwas entlohnt. Und diese ganzen Täfelchen geben auf jeden Fall ein Zeugnis davon, dass es ein reges Leben gab mit Handel, mit Preis, ja, mit Aufschreiben von Dingen, die einer dem anderen vielleicht noch irgendwie schuldet. Dort reisen wir hin, weil dort wird auch behauptet, dass wir Wert finden können, und zwar auf einer ganz anderen Art und Weise noch.
Vor allem ist eben die Tatsache, dass da überhaupt wirtschaftliche Vorgänge mit Leihen, mit Mieten, mit Zahlung dokumentiert ist in so großem Umfang, denn es sind wirklich mehrere tausend von diesen Blättchen, die sich da wunderbarerweise im Sand erhalten haben. Allein diese Tatsache liegt für heutige Deuter natürlich einfach, nein, man muss schon sagen, nicht nur nahe, sondern einfach völlig klar fest, dass es da um Geld gegangen wäre, dass es eine Geldwirtschaft wäre. Und das, ja, stellen wir natürlich in, wie zugegebenermaßen, in Abrede. Und wir bestreiten nicht, dass da gezahlt wird, dass Preise festgelegt werden, dass Zins, der fällig ist, auch aufgeschrieben wird. Und oft wird auch belegt, was eben dann geschehen ist, wenn der Zins nicht gezahlt werden konnte, wenn eine Menge, mehrere Scheffel Hirse zum Beispiel eben nicht mehr zurückgegeben werden konnte, dann haftete eben der Bauer oder derjenige, der das darauf angewiesen war, persönlich dafür. Das ist alles belegt. So. Und trotzdem gibt es darin einen völlig klaren Beweis, dass es nicht mit Geld zuging, und noch strenger, dass wir es nicht mit Wert zu tun hatten. Und das ist komischerweise etwas, was sich in diesen, da geht es um etwas, was sich in diesen vielen, vielen Blättchen nicht findet. Es ist sehr wohl die Rede immer wieder auch von Gewinn, der erzielt wird. Eben auch bei Handelsfahrten soll so und so viel zurückgebracht werden. Und wenn das nicht ist, dann ist eben kein Gewinn erzielt worden. Dann, umspannen auch andere Gelegenheiten eben noch den Begriff Gewinn. Aber was fehlt, ist komplett die Erwähnung von Verlust. Gewinne, aber keine Verluste. Wie lässt sich das erklären? Aufgefallen ist es Karl Polanyi, der daraus geschlossen hat, dass gegen hier nicht irgendwie wie in einer Marktwirtschaft zu, sonst wäre das nicht erklärlich. Wir wollen das noch strenger sagen. Wie kommt es, dass Gewinne, aber nicht Verluste erwähnt sind? Stellen wir uns also eine Handelsfahrt vor. Da wird also ein Schiff ausgesandt auf dem Fluss, fährt irgendwo hin, hat Kupfer dabei und will eben sich Getreide eintauschen und kommt dann also, gibt das Kupfer hin, kommt mit dem Getreide zurück. So, und dann ist da von Gewinn die Rede. Worin besteht also der Gewinn? Nur in dem mitgebrachten Getreide selbst. Das ist ein Gewinn, weil es das ist, was gebracht werden sollte. Weil es das ist, was der Gemeinschaft dort eben hier gefehlt hat. Es geht nicht darum, offensichtlich abzuwiegen, das Kupfer, das wir hingeben, ist so viel wert und das Getreide, das wir mitbekommen, das, was wir dafür bekommen, ist so viel wert. Es wird hier nicht abgewogen, verglichen in einem Wert, denn dann, wenn das verglichen wird, dann kämen wir notwendig auch mal raus dabei, dass es sich um Verluste handelt, dass man dann eben weniger Wert eingehandelt hat, als man hingegeben hat. Verluste können in diesem Sinne nur stattfinden, wenn tatsächlich das eine und das andere, was da gehandelt wird, im Wert verglichen wird. Wenn es nicht mit Wert verglichen wird, kann von Verlust nicht die Rede sein. Und wir haben den Beweis, es ist nicht von Verlust die Rede. Von Gewinn ja, weil ja die Dinge selbst, die erhandelt werden, den Gewinn darstellen. Das ist nicht ein mehr oder weniger an Wert, was den Gewinn darstellt, sondern die Tatsache, dass wir das gut gewonnen haben, auf das es uns ankam. Wir sehen, hier ist also eine Winzigkeit, das Fehlen einer Vorstellung, das Fehlen eines Begriffs beweist, dass diese Sache auch fehlt, der Begriff, dass die Vorstellung fehlt, um die es uns hier geht, nämlich Wert.
Und wenn ich genau das Beispiel von dir aufgreife mit dieser Seefahrt, dann kann man das praktisch und logisch nochmal zeigen. In einer Gesellschaft mit Geld und Wert würde man vielleicht auch eine Seefahrt machen. Da würde man aber erstmal alles Mögliche berechnen müssen, was es denn kostet. Ja, also was kostet die Mannschaft, was kostet das Schiff zu leihen oder zu bauen und was kosten die Waren, die wir jetzt zum Tauschen in das andere Land bringen. Dann kann man genau feststellen, das ist so und so viel. Reines Quantum einer bestimmten Geldeinheit. Dann geht man dorthin, genau was das Beispiel, das du hattest, versucht zu tauschen, meinetwegen sogar mit einer Gesellschaft ohne Geld, kommt mit Waren zurück und verkauft die dann wieder. Und dann kann man genau rechnen, hat es Gewinn oder Verlust gebracht, eben an was? In dem Fall an Geld. Wenn ich aber in einer Gesellschaft lebe, wo das weder nötig ist noch überhaupt existiert, dann wird nur notiert, womit man zurückkommt. Und das hat ja auch was ganz erfreulich, fast kindisches, kindisches falsche Wort, kindlich, wenn sympathisches. Man kommt wieder und alle fragen, ja, was kommt an Gewinnen? Was bringt ihr heute mit? Ja, denn das, was man zu viel hatte, das man zum Tausch eingegeben hat, das ist, ja, da hat man sich gedanklich schon längst gelöst. Aber jetzt, was bringt ihr mit? Und dann wird verteilt und da wird sich gefreut, was man da alles erworben hat. Wunder, wunderbar. Und ich finde es wirklich irre, also das so festzustellen, das ist ja wirklich ein unfassbarer Blick von Polanyi, spreche ich ihn richtig?
Ja.
Ja, dass er wirklich da feststellt, ja, wenn es denn wirklich konsequent Gewinn in unserem Sinne wäre, dann müsste es eben auch die Verlustplättchen geben. Die Verlustplättchen, wo draufstehen wird, die Seefahrt war nicht so erfolgreich, weil das an Wert, was wir bekommen haben, nicht dem entspricht, was wir eingesetzt haben. Insofern kommen wir an eine Stelle, Und alle Welt schreit Geld, Wert, alles ist da, uralt, die gerade durch die Abwesenheit von etwas uns etwas offenbart als Profiler, dass hier es sich nicht um Wert gehandelt haben kann. Hier wurde einfach nur Ding an Ding gemessen.
Ja, und das hat, finde ich, auch seine Schönheit. Mit Geld und also unter der Voraussetzung von Wert muss es eine Gewinn-Verlust-Rechnung geben. Es muss sie geben. Das ist unvermeidlich und die gibt es selbstverständlich unter Geldverhältnissen und da müssen sich mal Verluste ergeben. Von Verlust kann natürlich auch in Mesopotamien die Rede sein, wenn mal ein Schiff untergeht, dann ist das verloren. Da kann schon mal ein Unglück passieren. Diese Begriffe von Unglück, die gibt es auch in den antiken Sprachen, aber nie im Sinne von Verlust. Oh, da haben wir also weniger zurückgebracht als hingegeben, weil wir das alles in einem gemeinsamen Dritten im Wert mitberechnen würden. Und damit haben wir heute viel durchmessen, was ich umso kürzer nur noch zusammenfassen will. Wir haben die Zeiten durchmessen auf der Suche nach etwas, was es nicht gibt. Eine schwierige Suche, zum anderen aber durchaus erfolgreich, weil wir genaue, präzise Auskunft erteilt bekamen. Und diese Auskunft lautet, man kann sehr wohl ohne Wert tauschen und man hat sehr gut ohne Wert getauscht.
Und in der nächsten Folge reisen wir in das 17. und 18. Jahrhundert in Europa nach Frankreich und Deutschland, also in die frühe Geldzeit. Und wir werden untersuchen, wie Wert in dieser Welt zu einer ersten Wirtschaftspolitik führt. Die Rede ist vom Merkantilismus.
Ich freue mich drauf und damit beenden wir jetzt diese Folge.
Das waren die Money Profiler. Wir sind dem Geld auf der Spur, weil wir ihm und seiner ungeheuren Macht beikommen wollen.
Wenigstens wollen wir uns von ihr nicht dumm machen lassen. Money, money, money. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.